Herzlich willkommen zum Personal Trainer-Werden.de Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute in Folge 2 wieder zu Gast bei mir Oliver Derix. Oliver ist auch bekannt unter dem Instagram-Namen RockDocOlly. Und wir haben zwei richtig coole Themen für euch mitgebracht. Und heute in Folge 2 geht es um Bewegung und Emotionen, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Und ich stelle Olli kurz vor. Oliver ist 35 Jahre alt aus Karst. Karst liegt bei Neuss und Düsseldorf, also zwischendrin ungefähr. Er ist Physiotherapeut und Education Director für Rocktape in Europa und Asien. Rocktape ist eine Firma, die viele verschiedene Sachen macht. Da werden wir auch gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Und er spielt leidenschaftlich gerne Eishockey und hat zwei liebevolle Töchter. Und er hat mir gerade gesagt, dass er sein neues Auto bekommen hat. Große Freude. Und ich sage vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und herzlich willkommen in der Show.
Ja, servus, grüßt euch.
Genau, die erste Frage, die ich dir ja stelle, und da warten bestimmt schon die Stammzuhörer stark darauf, weil es immer eine Folge, also beziehungsweise eine Learning oder eine Sache ist, die, wo man viel draus mitnehmen kann. Was war denn so von deiner Seite aus gedacht dein größtes Learning und was hast du, wie kam es zustande und was hast du da mitgenommen?
Mein größtes Learning, und das ist definitiv, ist etwas, was sehr, sehr simpel ist, aber was für mich mein Hauptmotto jeden Tag ist, und das ist never stop learning. Und das ist wirklich, wenn man so eine Ausbildung abgeschlossen hat, wie zum Beispiel Physiotherapie, dann denkst du danach erstmal, ich weiß jetzt alles. So. Und relativ schnell lernst du weißt eigentlich gar nichts. Du kennst Basics, und ich habe sehr, sehr viele gute Leute in den letzten 12 Jahren kennengelernt in diesen Branchen, und ein paar davon sind immer weiter in ihrem Erfolg gewachsen und immer größer geworden und haben sich positiv verändert. Und andere, die aus dem Gleichen gekommen sind, sind stehen geblieben. Und ich habe mich gefragt, wo ist der Unterschied zwischen denen? Und das, was sich am meisten rauskristallisiert hat, war, dass die eine Gruppe, die erfolgreicher wurde und wurde, immer offen war, weiter zu lernen und nie fertig war mit der Entwicklung. Und und das ist mein Antrieb. Ich möchte jeden Tag was Neues lernen. Und das ist definitiv durch meinen Job jetzt relativ einfach, neue Dinge zu lernen, weil man natürlich viel unterwegs ist und sich sehr viel thematisch beschäftigen muss.
Mhm. Das ist cool, weil du hast ja dann dein Statement zusammen mit deiner Passion sozusagen oder dein Berufsfeld zusammengebracht und lebst jetzt genau deine Philosophie, ne?
Ganz genau.
Was sich auch wieder authentisch macht und was ich auch jedem raten kann, dass er genau das findet, was sein Ding ist. Und sich dann vielleicht das Ganze noch mit diesem Statement, was ich sehr wertvoll finde, never stop learning, oder wer aufgehört hat, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Das ist ja auch so, geht ja auch ein bisschen in die Richtung, ja, ne? Okay, und was war da jetzt so, wie hat sich das ergeben oder wie bist du da drauf gekommen oder was war da noch vielleicht irgendwie lehrreich oder hilfreich in dieser Situation?
Ohne auf ein konkretes Beispiel einzugehen, kann ich ein Beispiel bringen, was, glaube ich, jeder schon erlebt hat. Egal, welche Ausbildung ich in diesem Bereich jetzt gemacht habe, ob ich jetzt eine Trainerlizenz gemacht habe oder Physioausbildung oder sonst was, man lernt Dinge. Und ein paar von diesen Sachen habe ich nie verstanden oder auch nie zugehört, weil es für mich nicht relevant klang. Und Jahre später kommt dieses Thema zurück zu dir und du sagst, du hast das schon mal gehört, aber eigentlich hast du keine Ahnung davon. Und dann versuchst du das neu zu lernen und dann fängst du an, das zu verstehen. Und dann sagst du auf einmal, oh mein Gott, ist das wichtig. Aber du hast diese Relevanz damals nicht gesehen. Und das ist eben das, was auch das heutige Thema letztendlich einschließt.
Denkst du, dass es auch so ein bisschen damit zu tun hat, dass wir Deutschen vor allem so ein bisschen scheingeil sind. Also ich spreche immer von Scheingeilheit, weil Schein im Sinne von, wir denken sofort, wenn wir einen Schein in Anführungszeichen in irgendeinem Bereich gemacht haben, dass wir dann, wie du sagst, wir wissen dann alles und wir sind es dann sozusagen. Und auf der anderen Seite so ein bisschen, wenn ich jetzt in die Richtung A gegangen bin und mich da ausgebildet habe, dann gibt's nur diese Richtung A. Und viele sehen halt B und C nicht. Beziehungsweise, das ist, glaube ich, genau das, was du gesagt hast, dass sie das dann in dem Moment nicht wahrnehmen wollen und später dann wieder darauf zurückkommen und das wieder oder das entdecken, dann lernen, begreifen und verstehen, dass es doch irgendwie zusammengehört. Meinst du das?
Ja, das eine ist, ja, ich nenne sie Lizenzenjäger. Die gibt es. Also ich kann euch ein Beispiel sagen. Ich habe vor 2 Wochen habe ich eine Bewerbung bekommen mit einem Lebenslauf aus Griechenland, was sehr, sehr interessant ist. Und der gute Herr hat so viele Abschlüsse, wo ich mich frage, wie man die in einem Leben zusammenbringen kann. Und sowas gibt es. Die Frage ist, hat er in der Zeit auch gearbeitet? Und ne, also das ist ja die Frage, mache ich nur Ausbildung oder sammle ich auch Berufserfahrung? Und ich glaube, beides ist unglaublich wichtig, weil in beidem lernen wir. Das eine ist mehr theoretisch, weil ich einfach kein Feedback von einer lebenden Person vor mir bekomme, die das Problem gerade betrifft oder die Übung machen soll oder was auch immer. Und das sind Dinge, die ich halt nur in der Praxis dann auch an Erfahrung mitbringen kann, wie reagiert die Person darauf. Und deswegen, ja, also es ist schwierig. Wir werden natürlich in Deutschland auch so erzogen. Also es ist unsere Mental. Jetzt hat mein Chef mich per Skype angerufen.
Hörst du mich? Okay, es ist in Deutschland ja auch so. Genau. Also kannst du vielleicht nochmal...
Es ist in Deutschland auch so, dass wir quasi so erzogen werden. Das heißt, die Mentalität, die wir erleben, ist natürlich so, desto besser dein Jobtitel ist, desto tollerer Mensch bist du. Das ist erstmal so das, was nach außen produziert wird und was natürlich absolut nicht der Wahrheit entspricht. Und ich glaube, die Erkenntnis, wenn du die Erkenntnis selber hast, dann fällt dir vieles so viel leichter.
Ja. Bin ich voll bei dir. Das ist plus minus genau das, was ich auch immer kommuniziere. Ich war selber früher Lizenzenjäger. Nicht mal so sehr aus dem, also am Anfang schon auch damit, so in Anführungszeichen zu sein. Also sprich, irgendwie eine gewisse Authentizität und Seriosität als Person oder als Trainer zu bekommen. Das geht, glaube ich, dann jedem so im ersten Schritt. Und später war es dann eher Neugierde. Also, dass ich wirklich gesagt habe, so, hey, ich muss mir alles angucken, weil ich will wissen, wie wirkt es auf mich und auf meine Klienten. Und was ich ja, glaube ich, ganz gut gemacht habe, ohne jetzt um Selbstlob rauszusprechen, das ist das, was du gemeint hast, dass man versuchen sollte, das, was man gelernt hat, auch in der Praxis umzusetzen. Weil sonst bringt dir das ja nichts. Sonst ist es im Grunde ein Schein, der einfach irgendwo an der Wand hängt und den hast du niemals irgendwie an den Mann gebracht, also sprich umgesetzt. Und ich glaube, so die gute Mischung aus etwas lernen und dann umsetzen, Erfahrungen sammeln, nochmal reflektieren und dann vielleicht in die nächste Runde zu gehen, ich glaube, das ist so der Schlüssel, den wir jetzt so
mal
so
machen. Bereit sein, sich weiterzuentwickeln. Das ist halt der Schritt. Und so hast du es ja gerade von dir selber auch erklärt. Ja, du hast einen Entwicklungsschritt gemacht und rausgefunden, ich muss offener sein und ich muss mich auch für andere Dinge interessieren und ich möchte viel erfahren, statt einfach nur irgendwelche Lizenzen zu sammeln. Und ist die Quintessenz. Also machst du das nicht, wirst du irgendwo stehen bleiben. Und das werden auch die Leute sein, die am Ende irgendwie aus dieser Branche rausfallen.
Ja. Ich hatte dich ja zu Beginn unseres Podcasts kurz gefragt, so was ist ein Thema, worauf du brennst, was interessiert dich? Und du hattest mir dann unseren zweiten Kernthemenschwerpunkt genannt, nämlich Bewegung und Emotionen, wie du über Emotionen deine Trainingsziele besser erreichen kannst. Und ich finde das sehr interessant und Was kannst du uns dazu sagen?
Ja, also es ist wirklich ein Thema, mit dem ich mich sehr beschäftige. Und ich würde es gerne mal ein bisschen aufbauen, weil ich glaube auch, wenn ich mit Leuten darüber spreche, haben die oft nicht das im Sinn, was ich damit meine. Und natürlich gibt es sehr viele Formen von Emotionen. Und da hat auch meine Emotion als Coach mit zu tun. Also wenn ich jemandem gegenüberstehe und in einer monotonen Tonlage die ganze Zeit irgendwas erkläre, ohne dabei irgendwelche Emotionen und Mimik zu zeigen, werde ich auch keinen vom Hocker reißen. Das ist keine Frage. Mhm. Genauso kann ich das Thema auch übertreiben. Aber vielmehr geht es mir um die innere Motivation, die unser Klient hat. Und hier ist es so, die Wissenschaft war sich schon lange darüber im Klaren, dass es Emotion, Geist und Seele gibt. Und auf der anderen Seite gab es den Körper. Das heißt, es wurde sehr viel in Strukturen gedacht. Deswegen gab es die klassische Anatomie und gibt es sie auch heute noch, dass man sagt, ja, das ist der Bizeps, der hat den Ansatz, den Ursprung und so weiter. Das ist alles gut und schön. Aber das eine ist immer mit dem anderen gekoppelt. Und diese Symbiose, und das ist das, was uns auch die Wissenschaft in den letzten Jahren immer mehr gezeigt hat, dass die beiden wirklich in einer Symbiose leben und dass diese so wichtig ist, um effizient zu handeln. Und das ist so das Grundthema des Ganzen. Und um das besser zu verstehen, nutze ich immer so ein kleines Schaubild des Gehirns. Also man muss jetzt kein Neuroanatom sein, um sich mit dem Gehirn zu befassen. Ja, man kann da sehr, sehr tief reingehen und es gibt zig Felder, wo wir eigentlich noch gar nichts wissen, wo die Wissenschaft noch nichts weiß, wo wir wirklich in den Kinderschuhen sind, wenn es darum geht, das Gehirn zu verstehen. Aber es gibt vieles auf der anderen Seite, was wir wissen und das kann man positiv nutzen. Und wenn man das Gehirn sich mal funktionell anguckt, dann kann man es in zwei Teile einteilen. Einerseits in das sogenannte alte Gehirn. Und das alte Gehirn ist das, was auch in der Evolution am längsten da ist. Das heißt, da unterscheiden wir uns nur geringfügig von Reptilien. Und in diesem alten Gehirn geht es eigentlich immer darum, bin ich in einem sicheren Zustand als Mensch gerade oder nicht? Das heißt, da geht es um mein vegetatives Nervensystem. Muss ich jetzt kämpfen oder flüchten? All diese Dinge. Und muss ich jetzt atmen oder nicht? Wäre ganz gut, wenn wir atmen. All dies befindet sich in unserem alten Gehirn. Und ein Teil des alten Gehirns ist das sogenannte limbische System. Und das ist das beste Beispiel von gerade eben. Ich habe das in meiner Ausbildung gehabt und ich kann dir sagen, ich habe nie zugehört. Aber heute dafür umso mehr. Ja, heute habe ich mich so viel damit beschäftigt, dass ich jetzt sagen kann, okay, ja, das limbische System spielt eine unglaublich tragende Rolle in meiner heutigen Arbeit und deswegen muss ich das lernen. Und deswegen bin ich auch so heiß darauf. Dieses limbische System hat unter anderem die Aufgabe, unsere Emotionen zu erzeugen und zu steuern. Das heißt, als allererstes sagt unser altes Gehirn, das ist unsicher für mich. Also reagiert mein limbisches System mit der Ausschüttung von Neurotransmittern, von Botenstoffen. Und diese Botenstoffe erzeugen in mir eine Angst. Oder mein Körper fängt an zu zittern. Genauso kann es aber auch eine erfreuliche Sache sein. Und ich komme nach Hause nach einer Reise, sehe meine Töchter. Und mein altes Gehirn entscheidet und sagt, oh, ich bin sicher und das ist gut. Dann schüttet mein limbisches System diese Transmitter aus und ich erfahre Freude. Und das kann auch eine Reaktion auf Essen sein. Etwas, was ich besonders gerne esse, habe ich eine Emotion zu, die durch Botenstoffe und Hormone gesteuert ist, die aber messbar sind. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Früher oder lange Zeit wurde sowas wie Freude und Emotion als eine rein geistige Sache erklärt. Das heißt, etwas Seelisches eher, das nicht greifbar ist. Und heute kann man diese Sachen sogar bildhaft darstellen. Und das heißt, du kannst anhand der Menge der ausgeschütteten Neurotransmitter und auch Hormone sehen, freut er sich jetzt oder ist er eher traurig, ist er niedergeschlagen, gleichzeitig dann, welche Hirnareale sind aktiv und Und das finde ich sehr faszinierend. Und dann, um jetzt ganz kurz die funktionelle Anatomie abzurunden, kommt das neue Gehirn. Das neue Gehirn ist das, was da drüber sitzt. Und das ist das, was auf diese Informationen, die vorher passiert sind, auf die Situation gesehen, Pläne schmiedet. Das heißt, wie kann ich zum Beispiel in Zukunft dieser Situation entgehen? Oder wie reagiere ich, wenn das nochmal passiert? Und das heißt, da finden dann unsere komplexen Gedanken statt und die Planungsmechanismen. Und wenn man das mal sich so ein bisschen anschaut, dann macht das sehr viel in unserer Arbeit einfacher und logischer. Und dann kommt nämlich jetzt der Punkt, warum ist denn Bewegung und Emotion so interessant? Ich glaube, die letzten 20 Jahre haben uns im Trainingsbereich gezeigt, dass ein rein isoliertes Training uns vielleicht auf funktioneller Ebene nicht so weiterbringen wird. Das heißt, dass wir mehr in funktionellen Ketten uns bewegen und dass auch unser Training eher so gestaltet sein sollte. Und mein Ansatz jetzt dahinter ist, wenn ich einen Klienten habe, der ein gewisses Ziel hat, dann wäre es für mich interessant, herauszufinden, welche Bewegung hat für ihn eine emotionale Verbindung. Um euch mal zwei Beispiele dafür zu geben. Es könnte der Fußballspieler sein, der nach einem Kreuzbandriss wieder ins Training einsteigt und seine Emotion ist gebunden an seinen besten Schuss, den er bei einem Freistoß mal in den Winkel gemacht hat, in einem entscheidenden Spiel. Wenn er diese Emotion, die er dabei hat, wenn er daran denkt, mit in das Training bringen kann, in diese Übung, dann ist unser Gehirn lernfähiger. Das heißt, jegliche Information, die gegeben wird, muss eine gewisse Relevanz haben. Wenn die Emotion, also das limbische System, sagt, oh, dazu habe ich eine hohe Emotion, dann entscheidet unser Gehirn, das Ganze in den Langzeitspeicher zu bringen. Und da soll es ja hin. Wenn ich jetzt einfach nur an einem Gerät sitze und den Beinbeuger mache, dann merke ich das in meinem Beinbeuger, definitiv. Aber die Beteiligung unseres Gehirns ist sehr gering. Und auch das Ganze dann in den Langzeitspeicher zu bringen, ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr gering. Das heißt, der Effekt auf lange Sicht ist dafür nicht gegeben. Das heißt, gehe ich wieder auf den Fußballplatz und komme in eine ähnliche Situation, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Struktur, die ich jetzt so trainiert habe, nicht funktioniert, sehr hoch. Deswegen geht es nicht nur darum, das Ganze in eine reelle Situation umzumünzen, sondern vielmehr auch eine Emotion an eine Bewegung zu koppeln.
Ich muss es rausschneiden, Entschuldigung. Kurze Frage dazu. Gerade eben in meinem Kopf sind einige Bilder zustande gekommen. Und weil du gesagt hast, hier Spieler mit Kreuzbandriss, würdest du, also ich habe jetzt mal so mir vorgestellt, wenn du jetzt mit dem Spieler, wenn der in diese Situation kommt, wo diese Bewegung abläuft, wo er sich verletzt hat, dann denke ich, dass der da mit auch da irgendwie eine gewisse Hemmung halt hat. Und denkst du auch, dass man solche Bewegungen dann gezielt mit einem positiven, sagen wir mal, Verknüpfung dann trainieren kann, um dieses Muster zu brechen?
Absolut.
Meinst du, geht
Absolut.
Das in diese Richtung auch?
Das heißt, wenn du eine Verletzung in deinem Leben hattest, dann in deinem limbischen System sind auch deine Erwartungen an eine Verletzung und an einen Schmerz gespeichert. Das heißt, du weißt, du hast dich bei dieser Bewegung verletzt. Wenn ich das jetzt nochmal mache, dann wird das so wehtun. Und es tut schon fast wieder so weh, als wäre es passiert.
Genau.
Das wird uns aber vorgegaukelt letztendlich als Sicherheitsmechanismus des limbischen Systems. Und wenn wir das Ganze aber übertönen können mit einer positiven Ausschüttung, das heißt mit den richtigen Botenstoffen, dann macht das Ganze viel mehr Sinn, mit, ich sag mal, eher wie auf einen Reset-Knopf zu drücken und zu sagen, wir gehen mal ohne diese Erwartung und ohne diese Angst in die Bewegung Und ein gutes Mittel, was ich dazu geben kann, ist, wenn ich mit solchen Leuten trainiere und arbeite, dann habe ich noch einen zweiten kleinen Kniff in der Hinterhand. Und zwar die Musik, mit der die Person Emotionen verbindet. Das heißt, wenn ich gleichzeitig, während ich in diese potenziell gefährliche Bewegung gehe, also für ihn in seinem Kopf gefährliche Bewegung, ihm Musik vorspiele, die er wirklich mag, dann können wir das ausblenden. Und ich finde, das ist ein riesiges Thema, wo man unglaublich viel noch zu entdecken kann und lernen kann. Und ich glaube, da habe ich mich sehr, sehr lange einfach viel, viel zu wenig mit befasst. Und ich hätte wahrscheinlich bei sehr vielen Leuten noch effektiver sein können in meiner Arbeit, wenn ich die Emotionen mit reingebracht hätte. Und da ist so ein Leitsatz für mich, finde raus, was sie berührt. Und das finden wir nur über die Kommunikation natürlich.
Krass, also ich bin ja auch dabei, gerade so diverse Bücher zu dem Thema zu lesen, unter anderem auch emotionales Essen. Da geht es ja im Grunde in eine ähnliche Richtung. Und auch als Coach stelle ich mir gerade vor, einfach in der Anamnese das Tool jetzt direkt zu nutzen, zu sagen, hey, was sind diese Punkte, die dich emotional triggern, gut wie schlecht, und dann halt zu sammeln und zu sagen, hey, pass auf, ich kann mir jetzt zum Beispiel auch vorstellen, wenn ich jemandem eine Übung beibringe, die wirklich komplex ist, dass ich dann halt diese Musik laufen lasse oder dass ich dann mit diesen emotionalen Dingen komme, wie Bilder, Videos oder irgendwas, wo die Leute erstmal, ja, in dem Fall getriggert werden, diese Botenstoffe auszustoßen und dann halt in das Learning zu gehen halt. Und das ist dann, wie du sagst, man sagt ja, es geht über den Körper und Geist. Und ich glaube, damit hat es wahrscheinlich zu tun, ne? Wow, interessant, ja. Und bietet ganz neue Möglichkeiten, die ganz simpel sind, wenn man allein mal nur an die Musik denkt, ne? Das ist super. Du hast ja auch einen Artikel dazu geschrieben.
Ist der schon online oder noch nicht? Der kommt in der nächsten Ausgabe des Functional Trainer Magazins.
Super, eine offizielle Kiste. Genau, dann kann man den ja dort sehen, ne? Und ich könnte den ja vielleicht auch nochmal die Online-Kiste dementsprechend hier verlinken, weil witzigerweise, Functional Trainer Magazin, nicht Trainer Magazin, ne? Genau. Dann würde ich sagen, dann packen wir den Link unten auch in die Shownotes rein. Wenn du jetzt den Übertrag zum Training machst, was wären noch so Sachen, wo du sagst, okay, die kann man jetzt relativ einfach mal versuchen zu integrieren? Du hast die Musik genannt. Gibt es noch andere Dinge, die da vielleicht eine Wirkung zeigen oder gute Erfahrungen mitgemacht hast, was man vielleicht mal für sich als Coach austesten kann?
Man kann das für sich ja einfach mal selber testen, wenn man für sich auch ins Training geht. Ich kann eine spezifische Übung machen. Ich habe gerade eben mal den Beinbeuger angesprochen. Die kann ich machen, weil ich sie mache. Ich kann aber auch eine Übung machen, wo ich sage, diese Übung mache ich, weil ich das nachher damit erreichen möchte, weil ich Spaß daran habe. Das heißt, wenn ich mehr Zusammenhang für mich selber finde in meinen Gedanken für diese Übung und für diese Bewegung, sollte ich auch mal darauf achten, habe ich eventuell mehr Kraft. Das heißt, oder fällt mir diese Übung einfach leichter, ist sie flüssiger für mich. Und das ist etwas, was ich auch selber für mich sehr viel austeste. Also das Entscheidende, wenn ich irgendwas mache und auch etwas lerne, dann geht es darum, ich muss das an mir selber spüren. Ich muss das einmal selber erfahren haben, weil sonst kann ich das nicht jemand anders weitergeben. Und ich habe auch für mich den Grundsatz, dass ich nichts weitergebe, was ich nicht kann. Warum? Weil es wiederum nicht authentisch ist und weil es für mich auch eine Gefahr birgt. Und also eine Gefahr für die Person, mit der ich trainiere. Und dieser möchte ich entgehen. Und das ist ein zweiter Leitsatz, den ich nutze, ist halt, dass ich immer das sicherste Ding im ganzen Raum bin. Das heißt, egal, ob es jetzt ein Gerät, ein Tool oder sonst was ist, sondern ich bin immer die Sicherheit für die Person. Und das kann viel bedeuten. Das kann bedeuten, dass ich sie vielleicht auch spotte bei einer Übung. Das ist eine sehr mechanische Sicherheit. kann aber auch sein, dass ich ihr durch Worte und durch Gedanken, die ich ihr gebe, Sicherheit gebe, die viel mehr auswirken können.
Verstehe. Also Mareikes und mein Leitsatz sind ja auch Practice what you preach, und genau darum geht's ja, dass man tatsächlich, das ist ein guter Tipp, den du nochmal gegeben hast, dass man es erstmal selber für sich da ein bisschen in die Schule geht, ein bisschen schaut, wie reagiert mein Körper da drauf, und wenn man sich dann ein gewisses Grundraster geschaffen hat, dass man dann erst den Schritt macht und sich da mit dem Kunden dann in den Versuch begibt. Mal eine Frage noch, wo würdest du sagen, kann man sich zu dem Thema informieren oder wo informiert?
Tatsächlich ist es ein Thema, was noch nicht so viel berücksichtigt wird. Es gibt jetzt immer mehr Konzepte aus den USA tatsächlich, die das aufgreifen. Wie bin ich dazu gekommen, ist die große Frage. Ich bin letztendlich auch wieder durch unsere Rocktape-Konzepte darauf gekommen. Wir nennen das Meaningful Movement, und das wurde Bestandteil unserer Ausbildung. Wir sprechen darüber, und das hat mich dazu geführt, mehr in die Tiefe zu gehen. Und das ist das, was wir jetzt auch ausbauen. Also das ist in unseren Konzepten ist es so, wir schreiben nicht ein Konzept und dann sagen wir hier, fertig, sondern unser Konzept ist ein lebendes Konzept, immer. Wir treffen uns zweimal im Jahr. Wir haben 5 Leute auf der Welt verteilt und einer davon bin ich. Die treffen sich irgendwo für ein paar Tage und dann gehen wir alle unsere Konzepte, wir haben insgesamt 6 Kurse, gehen wir alles von vorne bis hinten durch und schauen, was davon macht noch Sinn. Was haben wir vielleicht Neues rausgefunden? Was kann die Wissenschaft uns geben? Was sind Erfahrungen, die wir nutzen können? Und bauen diesen Kurs immer wieder neu auf. Und da kann ich sagen, da wird im Bereich Emotion und Bewegung und Emotion und auch Berührung auch ein großes Thema immer mehr kommen. Weil das, was wir natürlich machen, wir legen ein Tape auf die Haut, wir nutzen Faszientools auf der Haut mit verschiedenen Frequenzen und Druck und Geschwindigkeiten. Wir nutzen Cupping, und am Ende ist es alles aber in Verbindung mit der Haut. Und die Frage ist, warum ist es so wichtig für eine Effizienz, mit der Haut zu arbeiten? Und da sagen wir, dass die Haut ist quasi der verlängerte Arm des Gehirns, weil jeder Reiz, der auf deine Haut kommt, als eine Information in dein Gehirn geht und dein Gehirn eine Entscheidung trifft. Und dann ist das Interessante, wie ich diesen Reiz auf die Haut setze. Und diese Art, wie ich es mache, kann entscheiden, wie letztendlich die Reaktion der Person ist. Und so kann ich dann auch mein Durchführen, das ist das Ganze, was mein Ziel ist, also viel besser erreichen, weil ich was Planmäßiges mache. Das heißt, wir haben sehr viel Studienmaterial dazu, was uns das Ganze auch beweist. Und das ist so, Gehirn, Haut ist für uns ein Ding, was greifbar ist und wo es vor allen Dingen darum geht, dass wir das Warum den Leuten geben können.
Finde ich einen super Ansatz, und ich würde es jetzt auch, um das ein bisschen abzukürzen, so machen, dass ich, wenn es möglich wäre, für die Zuschauer oder Zuhörer vielmehr einen vielleicht Link mit reinsetze und, wenn optional möglich, Rabattcode für eine Ausbildung, falls Sie sich darüber interessieren. Also ich werde auf jeden Fall was in die Shownotes packen. Und noch die nächste Frage. Wir haben noch 2 auf der Kiste, und zwar die 1 bis 3 Hörbücher oder Bücher oder Fachliteratur, die du uns empfehlen kannst. Was kann ich mir notieren?
Ja. Also ein Buch, was mich sehr fasziniert hat und mir auch absolut neue Eindrücke gegeben hat, war das Buch Explain Pain. Das heißt, das gibt's mittlerweile auf Deutsch. Das ist von dem Herrn Mosley. Das ist ein Schmerzwissenschaftler. Und der stellt Schmerz jetzt einfach mal ganz anders dar als das Klassische, wie wir es gelernt haben in der Vergangenheit. Und das macht auch für den Trainer die Arbeit mit verletzten Patienten oder Klienten einfach viel, viel greifbarer, Ja, also greifbar ist. Die Theorie ist ja immer schön. Aber wenn das alles nur fachchinesisch ist und so weit weg ist, dann finde ich es sehr schwer, irgendwo mit reinzubringen. Und wenn ich mein Verständnis erweitere für etwas und es für mich auch einfach zu verdauen ist, dann kann ich es weitergeben, dann kann ich es nutzen und dann ist es für mich alltagstauglich. Das ist
perfekt. Buchtipp Nummer zwei, wir müssen ein bisschen
aufs Gaspedal drücken. Buchtipp Nummer zwei ist tatsächlich das Buch, was ich gerade lese, was mir wirklich sehr gut gefällt. Und zwar ist das Calisthenics Meets Mobility. Und genau, vom Leon.
Vom Leon, ne?
Ich war einer der glücklichen Ersten, der es bekommen hat. Und ich versuche sehr, sehr viel darin zu lesen. Und ich finde es erstaunlich, in wie vielen Dingen wir uns wieder treffen, aber auch wie viele Dinge mir wieder so ein ach ja, stimmt. Dieses Gefühl. Es geht nicht immer nur darum, komplett neue Dinge zu lernen, sondern auch einfach mal alte Dinge wieder aufzufrischen und die man vergisst. Perfekt. Nummer drei ist tatsächlich die Neuroathletik von dem Lars Lienhardt. Auch ein Buch, was mich sehr, ja, sehr beschäftigt hat und wo ich sehr viel wieder draus ziehen konnte.
Sehr cool. Packen wir alle in die Shownotes und wir kommen jetzt auch schon zur Blitzlichtrunde, die wir fix durchgehen. Was ist dein favorisiertes Coaching-Tool?
Tatsächlich ist es Tape und das hat nichts damit zu tun, dass ich dafür arbeite.
Okay. Und was ist der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
Bleib du selbst.
Was ist deine größte Stärke als Coach und Unternehmer?
Ich bin geduldig.
Größte Schwäche als
ich bin geduldig.
Und Unternehmer?
Also es kann Fluch und ein Segen sein.
Ja. Verstehe ich. Die nächste Frage, mit was oder womit kann man dich am meisten beeindrucken?
Echt sein.
Mit wem würdest du gerne mal ein persönliches Gespräch führen und über welches Thema würdest du mit dieser Person reden?
Donald Trump. und ich glaube, das, was ich mit ihm besprechen würde, behalte ich erstmal für mich. Wer weiß ja nicht, wer zuhört.
Okay. Okay, vervollständige den Satz, ein guter Coach zu sein bedeutet.
Professionell, ehrlich und vertrauenswürdig zu sein.
Welches Buch du gerade liest, haben wir schon im Kasten. Und was ist dein bisher größter unerfüllter Lebenswunsch?
Ich würde gerne mit meiner ganzen Familie zusammen nach Neuseeland. Und das ist etwas, was für mich auf der Bucketlist steht. Und ich war selber noch nicht da. Ich höre unglaublich viel, wie toll Neuseeland sein soll. Und ich komme ja sehr viel unterwegs, dahin habe ich es jetzt noch nicht geschafft, aber da hätte ich es auch gerne, da möchte ich meine ganze Familie dran teilhaben lassen. Also das wäre definitiv etwas. Sonst bin ich schon ein sehr glücklicher Mensch.
Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank für all diesen wertvollen Input. Danke dir von Herzen und nochmal eine Bitte an dich da draußen, lieber Zuhörer, und zwar habe ich das bis jetzt nicht so sehr gemacht. Fang jetzt damit an. So einen Podcast zu produzieren, dauert Minimum eine Stunde. Die Post-Production, also das alles danach, dauert nochmal ungefähr 1 bis 3 Stunden. Das alles in ein System zu bringen, dauert auch noch seine Zeit. Olli hat sich die Zeit genommen, ich habe mir die Zeit genommen. Und wenn du dir jetzt 60 Sekunden Zeit nimmst und den Podcast eine Bewertung schenkst, irgendetwas, was du vielleicht mitgenommen hast, dann wären wir beide sehr dankbar, weil dann erreichen diese wertvollen Informationen noch mehr Leute da draußen. Und damit schließe ich ab, sag nochmal vielen Dank
euch und
vielen Ciao. Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen. Und vergiss nie, die wichtigsten 3 Buchstaben im Leben sind T-U-N.